Danke. Richtig cool. Was wir feiern dürfen, was Gott mit uns tut. Auch im Alles heraus. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern und seine Gegenwart zusammenkommen. Ich habe so im Sommer noch hinein gedacht, ich rücke euch heute Morgen mal ein bisschen. Und ich hoffe, dass es in Ordnung ist, bevor man da so einen Sommertiefschlaf fällt, dass wir ein bisschen durchgerüttelt werden. Und ich habe die Predigt klopflos genannt, also nicht kopflos, keine Sorge, aber klopflos, einfach weil mir kein besserer Titel eingefallen ist. Ich will uns jetzt zurücknehmen ins Alte Testament, in 2. Chronik 34, wer weiß, was da steht? Ich jetzt auch nicht mehr. Irgendwas vom König, genau. Da geht es um Josia. Und ich will da einfach mal kurz lesen. 2. Chronik 34, Vers 1, wo es braucht 8 Jahre, weil es gearbeitet, als er König wurde. Mit 8 Jahren, sein Vater haben sie umgebracht, fertig dumm gelaufen. Den fanden sie nicht so gut, haben sie gedacht, okay, den 8-Jährigen, den packen wir jetzt auf den Sprung. Da sind wir. Und im 8. Jahr, das 3 sagt er mit Jungen, als er noch ein Junge war, also rechnet 8 Jahre, bis nochmal 8 Jahre, das ist so 18 so ungefähr, aber er war noch kein Mann. Als er noch ein Junge war, fing er an, den Gott seines Vaters Jahwe zu suchen. Und im 12. Jahr danach fing er an, in Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und geschmitzten, gegossenen Bildern zu sammeln. Also, was passiert? Josia macht eine Tour durch Israel hindurch und erinnert sich daran, dass David, also sein Urgroßvater so ungefähr, dass der irgendwie Jahwe angebetet hat. Und dann war kein Platz mehr für diesen ganzen anderen Tempel und Götzenbilder und geschützte Sachen, was sie haben, und auf den Höhen und so wurde geopfert. Und sie hat das hat alles zerstört, das hat so durch Jerusalem und Israel durch und alles gemacht. Und dann im 18. Jahr seiner Regierung, wenn ihr das Geschichte kennt, dann wisst ihr, wo wir sind, dann fangen sie an, den Tempel zu renovieren, den Tempel Jahwes. Der ist völlig runtergekommen und dem hat sich keiner mehr gekümmert. So das Holz ist schon modrig und irgendwie die Spinnen und die Mäuse und die Ratten, wir müssen hier genau, es ist nicht mehr repräsentativ für Jahwe. Wir wollen hier ganz bewusst wieder investieren. Und sie haben immer Geld eingesammelt, wenn Leute zum Tempel kamen, wurden die Priester praktisch da auch Geld da gelassen. Und dann haben sie gesagt, das Geld nutzen wir jetzt, haben Handwerk geholt, ganz viele Hofleute, die da wieder am Start waren und haben dann angefangen, diesen Tempel wieder zu renovieren. Und dann, mit dieser Renovierung, da findet dann plötzlich einer von diesen Handwerkern, genau, irgendwie so groß muss das schon gewesen sein, findet plötzlich das Buch des Gesetzes wieder. Also plötzlich finden sie dort die Tora wieder. Die ganze Zeit vorher hatten sie die Tora nicht, jetzt plötzlich finden sie hier während der Renovierung in irgendeiner Nische, vielleicht versteckt, vielleicht auf einfach eine dunkle Abstellkammer, wo rein keiner mehr rein ist, finden sie diese Tora. Und als ich das gelesen habe, habe ich gleich gefragt, okay, wie kann man als Volk der Tora, also als Volk des Gesetzes, als Volk des Buches, so eine komplette Identität baut darauf auf, dass du als Volk Israel den Geboten vor Gottes folgst, wir reden von den Geboten Moses, die Bundeslade, die die Welt berühmt, hier vorhergetragen wurde in Kriege und so weiter. Wie kann dann dieses Buch, auf dem deine komplette Identität beruht, dieses Buch, auf dem du dein ganzes Leben, dein ganzes Volk aufgebaut ist, auf dem deine ganze Nation aufgebaut ist, wie kann man dieses Buch verlieren? Vor allem, es wurde ja nicht irgendwo eine Höhle gefunden, sondern es wurde im Tempel gefunden. Also im Tempel, dort wo die Priester letztlich diesen einen Job hatten, schau, dass das Wort Gottes weiterhin gelesen wird, dass es verstanden wird, dass es gepredigt wird und so weiter. Den Job hatten sie und dass sie über das Gesetz wachen, dort wurde es verborgen. Die Priester hatten es verborgen. Wie kann das sein? Und die Antwort ist tatsächlich nicht, naja, da kam halt Kriege, wo musste das verbergen? Die Antwort ist nicht, naja, irgendwie, man lernt nachher den Computer, konnte es nicht abspeichern oder so, und die Festplatte wurde gelöscht. Und die Antwort ist einfach, es wurde nicht mehr beachtet. Das Gesetz Gottes wurde nicht mehr beachtet. Angefangen mit Salomo, bis zu Manasse, die ganzen Könige, die nachließen, die ganzen Nachfolger Könige, bis so ganz wenige Ausnahmen, die hatten einfach andere Dinge drauf. Die hatten einfach andere Dinge. Andere Götter waren wichtiger. Das Gesetz war vielleicht ein bisschen zu unbequem für den Lebensstil, den sie dann gepflegt hatten. Kann ja sein. Das Wort Gottes ist manchmal auch ein bisschen hart und ich hätte ja andere Dinge sind da praktischer, pragmatischer, vielleicht auch interessanter. Und vor allem im Austausch mit den anderen Völkern um sie herum, die ja alle ganz viele Götter und so weiter hatten, war es um einiges dienlicher, wenn sie nicht immer diesen sperrigen Jahwe-Gott hatten, mit seinem sperrigen Gesetz, sondern wenn man sich einfach ein bisschen anpassen konnte. Dann war es im Austausch, im Handel, im Gespräch, ja, wir bieten auch die Aschere an und so weiter, war es alles einfach ein bisschen angepasster, dienlicher und einfacher. Es war einfacher, so zu sein wie die anderen. Und nicht so ganz anders. Dann statt den Herrn von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit all ihrem Tun zu lieben, hat man halt sein Herz, seine Seele, sein Tun, anderen Dingen und anderen Göttern gewidmet. Und so geriges Gesetz, das Wort Gottes an sie als Volk, letztendlich ihre eigene Identität und ihre Berufung verloren. Das, was Israel anders gemacht hat als die anderen Völker. Das, was sie abgesetzt hat von dem, was sie eben nicht so waren. Was sie im Kern letztendlich ausgemacht hat, das war der Glaube und das Vertrauen an diesen einen Jahwe-Gott. Nicht die Vielzahl der Götter, nicht die anderen Dinge, sondern dieser eine Gott, der Priorität hat über alles andere in meinem Leben, in meinem Dienst, in meiner Familie, alles. Es dreht sich an diesen einen Gott. Das hat Israel ausgemacht. Ihm nachzufolgen. Der sich durch sein Wort offenbart hat, ihn alleine zu lieben, ihm alleine zu dienen. Das heißt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich will, dass meine komplette Aufmerksamkeit nur auf mich gerichtet ist. Das hat Israel ausgemacht. Das ist selbst heute noch, wenn die Archäologen schauen und sagen, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass so ein einzelnes Volk plötzlich mit einem Monotheismus, also mit einem einzelnen Gott hier um die Ecke kommt, wenn alle anderen in einer Vielzahl von Göttern und Polytheismus und so weiter waren, kommt plötzlich wie aus dem Nichts dieses Volk und sagt, wir beten diesen einen Gott an. Ich sage, es kann eigentlich gar nicht sein, es muss letztendlich ein Wunder Gottes sein. Dass dieses eine Volk erkannt hat, es gibt den einen Gott, ihm lieben wir, ihm dienen wir. Da frage ich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich die Identität meines ganzen Volkes, meiner ganzen Herkunft, meine Berufung als Volk einfach so vergesse und in irgendeiner staubigen Ecke oder versteckten Ecke im Tempel des Jahwe auch noch dann verloren geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir lesen diese Geschichte, ich lese auf jeden Fall und denke, ja, das ist ja irgendwie weit weg. Das ist natürlich damals Israel und so weiter, ich habe alles denke. Aber ich erlebe genau das, was von Israel wie gemacht hat, ganz oft in Gesprächen mit anderen Menschen. Nicht, dass das Wort Gottes irgendwie verloren gegangen wäre, nein, so heilig sind wir natürlich nicht. Wir gehen weiterhin brav in den Gottesdienst, so wie es sich gehört. Und wir sind auch noch eine Lebensgruppe, das ist ja besonders geheiligt dann, das ist noch beides Lebensgruppe im Gottesdienst. Und aber da irgendwie, also es gab halt mal irgendwie so eine Berufung. Und die haben wir gespürt. Einen Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und wir haben ihn vielleicht auch schon vor Augen gesehen und waren vielleicht auch drin. Etwas, was Gott selbst in unser Leben hineingelegt hat, er sagt, das habe ich mit dir vor. Wir sehen und wir erinnern uns dann, wie wir Gott von ganzem Herzen, mit aller Begeisterung, mit aller seiner Kraft geliebt haben, ihm allein dienen wollte. Und dann ist es über die Jahre halt irgendwie ein bisschen verschüttet gegangen. Einfach nicht mehr so, wie es früher war. Also es ist nicht die Absicht. Jetzt auch nicht mit irgendwelchen großen Sünden, wie dieses Volk Israel zu irgendwelchen fremden Göttern geopfert haben, sondern nein, das sei ferne, das sind alles nicht, das sind alles kranke Leute. Aber andere Dinge sind halt wichtig geworden. Andere Dinge haben Priorität angenommen. Plötzlich oder schleichend sind halt Dinge passiert, die in den Vordergrund gerückt sind. Und das mit dieser brennenden, alles ergreifenden Liebe zu diesem einen Jahwe, weil Jahwe, das ist halt ein bisschen hingekommen. Und es sind auch gute Gründe. Geheiratet. Vielleicht haben wir auch irgendwie 1, 2, 3, 4 mehr Kinder dazu oder wir sind Job vorangekommen. Dann wurde halt gebraucht. Jetzt war Zeit, jetzt musst du zupacken. Man hat sich vielleicht sein Häuschen zugelegt und dann plötzlich wird man gefordert. Man hat Familienmitglieder vielleicht zu pflegen, auch zur Not am Mann oder der Frau. Man hat mehr Verantwortung übernommen und man sagt, diese alle Dinge sind nicht schlecht. Das ist keine Sünde, keine Sorge. Keine Sünde. Und als guter Hunger gehört sie auch irgendwie dazu, dass man sich da in seinem Leben so aufbaut. Auf jeden Fall macht es einfacher, wenn man die Prioritäten auf diese Dinge legt. Im Austausch mit Familie und mit dem Austausch mit den Nachbarn. Und es sind die zwei wichtigen Dinge. Da sollte ja unsere Priorität liegen. Dass die Familie nicht so sehr denkt, oh, der Kerl, der macht wieder komische Sachen. Das sind doch lieber einen ordentlichen Job und sich der Haus weg und eine gescheite Frau suchen. Und dann hat das Ganze wieder Rahmen und Sinn. Wisst ihr, wie oft ich das schon gehört habe? Mit jungen Erwachsenen? Die sagen dann, ja, eigentlich würde ich gerne so mein Leben, aber die Familie sagt dann, ich soll was anderes machen. Wichtig, was die Familie denkt, auf jeden Fall. Aber es ist unsere größte Priorität. Oder halt, das Leben ist uns aufbauen. Dass die Nachbarn halt merken, wir gehören dazu. Wir machen auch das, was sie machen. Unsere Hecke ist aufgeschnitten, unsere Rasen ist natürlich auch gemäht. Und so weiter und so fort. Ja, und ein halb Auto steht auch vor der Türe. Und die Solaranlage ist auch auf dem Dach. Einfach, dass man dazugehört, sich anpasst. Und es ist viel einfacher im Gespräch, nicht die Komischen zu sein. Es ist viel einfacher, nicht die Komischen, die anderen zu sein, sondern dazuzugehören. Und plötzlich merkt man, wie sich die Prioritäten verschoben haben. Sind diese Dinge schlecht oder so? Nein, natürlich nicht. Sie gehören als Wohnraum vielleicht auch irgendwie ein bisschen dazu. Aber letztendlich ist dadurch das Wort Gottes irgendwie nur im Hintergrund gerutscht. Die eigene Berufung, vielleicht die Begeisterung für die Liebe, die Hingabe, die wir vorher gespürt haben, die gerät in Vergessenheit. Gar nicht absichtlich. Wir gehen nicht los und sündigen irgendwie absichtlich, wie sie es halt getan haben oder so. Aber es passiert halt so. Und dann ist plötzlich das Wort Gottes über unser Leben, das, was hineingesprochen hat, in deine Berufung, in deine Zukunft, plötzlich ist es halt irgendeiner dunklen Ecke des Tages gesprochen. Wir erinnern uns vielleicht noch irgendwie daran oder auch nicht mehr. Und ich erlaube mir heute, an genau dieser Stelle ein bisschen zu rütteln. Erlaubt mir das bitte.
Ich erlaube es.
Danke. Zwei Sachen, die ich nicht meine, einfach um das klarzustellen. Es geht nicht um die Ü40 Renaissance. Ja, ich bin jetzt halt Ü40 und ich habe so einen leichten Anflug von Midlife Crisis. Und jetzt muss halt irgendwie meine vergessene Jugend nachholen. Inklusive Cabrio, Bäumkettchen und was eben alles dazugehört. Nein, das ist nicht das, was ich meine. Ich meine aber auch nicht die Wunschberufungsverwechslung. Also, was ich schon immer mal sein wollte. Ich wollte früher auch mal Feuerwehrmann sein, bin Astronaut und auf der WM90 auf jeden Fall nationaler Spieler. Wenn dann ein Endspiel den entscheidenden Elfmeter versenkt. Natürlich war es alle tolle Wünsche, aber es war eben nicht der Ruf von Gottes für mein Leben. Das mit dem Nationalspiel denke ich schon, aber das soll man machen, hätte sein können. Nein, es geht nicht darum, meine eigenen Vorstellungen und Wünsche mit dem zu verwechseln, was Gott wirklich hineingesprochen hat, was Gottes über mein Leben letztendlich ausgesprochen hat. Nicht im Sinne, was ich von dir mal machen würde. Aber was ich damit meine, was hat denn Gott zu dir gesprochen? Was sind denn die Dinge, die in dein Leben hineingelegt hat? Die aber vielleicht irgendwo unterwegs, aus guten Gründen, aber dann doch irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie du es gedacht hattest. Wünsche, die nicht erfüllt worden sind. Den Job nicht gekriegt, so wie ich es mir gedacht habe. Die Familie sich nicht so entwickelt, wie ich es gedacht habe. Meine Ehe läuft nicht so, wie ich es gedacht habe. Die Finanzen sind und so weiter. Es gibt ja ganz viele Gründe. Was hat dann plötzlich die Priorität übernommen. Eine der traurigsten Unterhaltungen, die ich je hatte, war, als mir jemand sagte, der war so um die 35 wahrscheinlich, ja, vielleicht 35, ja, weißt du, Sam, wenn ich die Jugendlichen so anschaue, wie sie für Gott brennen und einfach alles geben, wie sie von ganzem Herzen lieben Gottes und so begeistert für ihn sind und sie so viel Zeit für ihn haben, dann merke ich, so war ich früher auch drauf. Früher. Aber jetzt habe ich halt Haus und Familie, bin erwachsen geworden. Und jetzt muss ich einfach Verantwortung übernehmen und kann nicht mehr so drauf sein. Das macht mich jetzt auch traurig, wenn ich darüber nachdenke. Und ich frage mich, warum kannst du nicht so sein? Weil du verwechselst doch nicht Verantwortung mit Anpassung. Nur wenn du Verantwortung übernimmst, heißt nicht, dass du dich anpassen musst an alle anderen. Verwechsel nicht erwachsen werden mit Berufung aufgeben. Ja. Hast du das falsch verstanden? Erwachsen werden, ja, bitte. Berufung aufgeben, nein, danke. Verwechsel nicht Weisheit mit Loslassen von Begeisterung. Begeisterung heißt nicht, keine Weisheit zu haben. Gerade das Gegenteil.
Ja.
Wenn ich für die richtigen Dinge begeistert bin, dann ist das Freiheit, Weisheit im eigentlichen Sinne. Vertausche nicht hohen Neuschein mit deiner Berufung als Bürger des Königreichs Gottes. Wir lieben hohen Neuer, sind gerne hier. Genießen das Häusle, alles was funktioniert. Aber vertausche nicht hohen Neusch zu sein mit deiner Berufung als Teil des Bürgers des Reiches Gottes die Welt. Vertausche das nicht.
Okay.
Sie finden also dieses Gesetz im Tempel, es wird um die Ecke und es wird zum Priester Hilkia gebracht. Und der findet es dann zu Jesaja, den König. Und dann wird es ihm vorgelesen und wir lesen dann in 2. Chronik 34, 19. Und es geschah 2. Chronik. Chronik der König ist in 22, die Chronik ist in 34. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seinen Kleid. Kopflos. Josia ist gestoppt. Die Worte Gottes, die eigentliche Berufung und Identität Israels, wenn er also die zum ersten Mal so richtig hört, er zerlegt sie ihn völlig. Er weiß nicht, was er machen soll. Er zerreißt seine Kleider als Zeichen des Entsetzens. Er zerreißt aber auch seine Kleider als Zeichen der Reue und der Umkehr. Josia tut Buße. Josia tut Buße. Als König und als Verantwortlicher für das ganze Volk sagt er, es tut mir leid. Ich bin entsetzt, dass wir nicht so gelebt haben, wie es sich eigentlich gehört, wie Gott es eigentlich für uns vorgesehen hatte, dass wir so auf Abwege geraten sind. Er ist entsetzt darüber, als er reißt seine Kleider, als Zeichen seiner Erschrockenheit, als Zeichen seiner Reue, als Zeichen seiner Bereitschaft zur Umkehr. Und dann tut das einzig Richtige, er fragt Gott, was für mich tut. Und sie suchen eine Propheten, und er bekommt von Gott eine Antwort. Aber wisst ihr, warum er von Gott eine Antwort bekommt? Vers 27, Gott sagt zu ihm, weil dein Messia, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort, über seine Bewohner hörtest. Und weil du dich von mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und von mir geweint hast, warum habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Gott, ich brauche das. Gott, ich will das für mein Leben. Gott, ich brauche das so und so und das müssen wir ändern. Und Gott sagt, ich habe dich gehört, weil du von mir gedemütigt hast, weil du Buße getan hast. Deswegen habe ich dich gehört. Und deswegen soll in deine Augen, sage ich zu Jesaja, das Unheil, das ich vorangekündigt habe, in diesem Wort, wenn du so und so nicht unterwegs sein, dann werden wir umkommen. Das werden deine Augen nicht sehen. Gott reagiert auf die Buße Jesajas. Und Gott reagiert auch auf unsere Buße. Jeder Neuanfang startet letztendlich mit Reue und Umkehr. Mit Buße. Meine Frage, wie soll ich Begeisterung zurückbekommen? Wie soll ich diese erste Liebe, die mich damals ausgemacht hat, zurückbekommen? Wie soll ich diese Leidenschaft, die mein Glaubensleben damals ausgemacht hat, wie soll das alles zurückkommen? Lass uns mit der Buße anfangen. Als Verantwortlicher für dein Leben, zu Buße. Wie du dein Leben gelebt hast. Da ist nicht alles schlecht drin. Da ist vielleicht auch gar nicht so viel Sünde oder so, das meine ich gar nicht, sondern einfach nur, dass ich vielleicht die erste Priorität aus den Augen verloren habe. Dass ich das, was Gott mir zugesprochen hat, aus den Augen tun muss. Als Haupt deiner Familie, lieben Männer, als Haupt deiner Ehe, als Verantwortliche für deine Familie, für deine Kinder, für das, was ihr baut zu Hause, tun muss. Als Chef deiner Firma, als Abteilungsleiter. Tu Buße. Und Buße heißt nicht einfach nur sagen, es tut mir leid. Im Reuezeit wäre es Teil der Buße. Sondern Buße heißt letztendlich zu sagen, ab jetzt läuft es anders. Ab jetzt läuft es anders. Josia ruft das komplette Volk zusammen, das heißt, ganz Jerusalem war versammelt, und alte Ältesten und so, die ruft alle zusammen, und er lässt dieses Gesetz vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie lang die 5 Bücher Mose sind, die Tora. Das liest ihr nicht mal eine halbe Stunde. Die sind dann ein paar Stunden gestanden, in der Sonne, und haben einfach zugehört. Dann lässt sie dieses Gesetz vorlesen, und da durfte keiner einschlafen. Und dann schlägt er vor, Leute, lasst uns den Bund schließen. Lasst uns den Bund schließen, Vers 31. Lasst uns den Bund schließen, dem Herrn nachzufolgen, und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnung zu bewahren, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und die Worte des Bundes zu tun, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Sie kehren zu ihrer Identität zurück. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all deinem Tun. Das ist letztendlich ihre wichtigste Gebot, ihre Identität als Volk Gottes. Alles, was ich bin, meine Begeisterung, meine Emotionen, mein Denken, mein Werken, meine Zeit, mein Geld, alles, was ich bin, letztendlich ist es auf ihn gerichtet. Ihn zu lieben, ihn zu ehren und ihm zu dienen. Das, was den Unterschied ausgemacht hat zwischen Israel und den anderen Völkern, diese exklusive Liebe zu Jahweh, wieder wieder zu sehen. Das, was den Unterschied ausmacht zwischen deinem Leben und jemandem, der Gott nicht kennt, ist nicht, dass dein Rasen vielleicht ein bisschen aufgeschnitten ist oder dass du vielleicht ein bisschen freundlicher bist oder dass du dein Leben vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle hast wie der andere vielleicht. Das macht nicht den Unterschied. Der Unterschied ist diese exklusive Liebe zu deinem. Du sagst den ganzen Herzen. Mit all meiner Begeisterung, mit all meiner Emotion, mit meiner Seele, mit all meiner Kraft, mit allem, was ich bin, liebe ich diesen einen. Ehre ich diesen einen. Diene ich diesem einen. Ich will uns heute Morgen etwas rütteln und mich fragen, was hat Gott dir denn zugesprochen? Vielleicht musst du da ein paar Jahre zurückgehen und mal zurück zu diesem Ort, wo diese Berufung und das, was er zugesprochen hat, noch richtig lebendig war. Was hat Gott dir gesagt? Welche Berufung haben dir ausgesprochen? Und was hast du in Vergessenheit geraten lassen? Nicht, weil du Sünde aus deinem Leben hattest, sondern einfach andere Dinge mit dir geworden sind, weil du erwachsen geworden bist, weil du dich an die Gegebenheiten des chronologischen Lebens angepasst hast. Darf ich die Zusagen des Wortes Gottes neu für dich finden und dir heute Morgen vorlesen, neu vor Augen führen. Und ich weiß, dass du heute Morgen vielleicht hier sitzt und sagst, Sam, nee, das ist zu schmerzhaft, das lässt du. Ich hatte nämlich das Gefühl von Berufung. Ich wusste, was Gott in meinem Leben vorhat. Ich wusste, wie das funktionieren soll. Aber dann kam alles ganz anders. Ich wäre gerne diese Berufung gefolgt, aber dann ging es nicht. Und dann nochmal drauf zu schauen, ist total schmerzhaft. Ich weiß, dass es Leute gibt, die hier sitzen und sagen, ja, ich hätte ganz gern, ob es so einfach passieren kann. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen auf hier, vielleicht ein bisschen geschockt, weil du merkst, Kraft und Kacke. Stimmt. Da war ja mal was, was Gott mir zugesagt hatte. Da war ja mal was, was mir aufs Herz gelegt hatte. Da war ja mal was, wo ich gesagt habe, dafür gebe ich mein Leben hin. Und ich hab's irgendwie in Vergessenheit geraten lassen. Und du bist geschockt darüber, und wie weit du bist, davon entfernt hast. Aber vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und sagst, ich habe auch keine Ahnung, was mich heute überhaupt gerufen hat. Ich habe keine Ahnung, ich habe nie gefragt. Auf jeden Fall habe ich nie was gehört. Und dann so lebe ich halt mein Leben einfach so vor mich hin, mache alles Beste draus. Egal, wie du heute Morgen hier sitzt. Egal, wie du heute Morgen sitzt. Ich will dich heute Morgen ein bisschen rütteln. Ich an die Worte Gottes erinnern und dich einladen, dem Herrn, deinem Gott, ganz neu und frisch zu lieben. Von ganzem Herzen, in deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, mit all deinen Unsicherheiten, mit all deinen Unzulänglichkeiten, mit all deiner Zeit, mit all deinem Geld, mit all deinen Plänen, mit allem, was du vorhast, sag, Herr, ich liebe dich. Exklusiv und sonst keinem und sonst nichts. Zurückkehren zu dem, was Gott für dich vorbereitet hat, was er sich gedacht hat, als er dich wunderbar bereitet und geschaffen. Und wo fängt das an? In der Größe. Nicht in der Entscheidung, okay, irgendwie, jetzt bin ich ein bisschen frommer, sondern Buße zu sein mit Jesus, so wie es bisher gelaufen ist, war nicht nur gut. War auch gut, aber nicht nur gut. Ich bekenne Gott, dass ich mich ablenken habe lassen. Ich habe deine Worte in Vergessenheit geraten lassen. Ich bin anderen Prioritäten gefolgt. Ich habe es gar nicht nach meiner Berufung gefragt. Ich hatte zu viel Angst vor dem, was er von mir sagt. Ich habe die Verantwortung zu sehr gespürt und habe dann einfach runter funktioniert. Mir war es irgendwie doch wichtiger, ein schönes Häuschen und das neue Auto oder was auch immer. Egal, was es bei dir ist. Aber tu diesen Schritt und sag, okay, ich fange mit mir an, ich bekenne Gott, wo es schief gelaufen ist. Und wir sagen, und das dürfen wir ändern. Buße ist nicht nur Reue. Buße ist nicht nur das tut mir leid, sondern Buße heißt aktiv umkehren. Ab jetzt ist es anders. Egal was gestern war, egal was gestern war, es gibt eine, der war am Kreuz hin dafür, dass du sagen kannst, ab heute bringt. Und dann schließt den Bund mit deinem Herrn und sagt, Jesus, ich schließe ganz neu, ich gebe mich ganz neu in diesen Bund hinein, den du für mich am Kreuz gekauft hast. Teuer, durch dein Blut erkauft hast. Ich schließe mich diesem Bund ganz neu an, dir nachzufolgen und deine Worte zu bewahren. Von ganzem Herzen, die ganze Seele, mit allem meinem Tun. Und dann freut euch, dass die Gnade Jesus dir das erlaubt. Dass die Gnade Jesus, dass egal wie weit du weggelaufen bist von deinem Beruf, egal wie weit du weg bist von dem, was Gott eigentlich von dir will, dass er sagt, kommst du von mir. Zweite Chance, dritte Chance, vierte Chance, die große Chance, dass die Gnade Jesus sagt, komm zurück. Komm zurück zu deiner Autorität. So, ich wollte euch heute Morgen ein bisschen rütteln. Jetzt habe ich mich selber gehört. Wir sind auch dazu. So wie sich das hier rütteln lassen von Gott, das ist meine Frage. Lassen wir uns auch rütteln. Ich weiß, es ist Sommer noch. Es war warm, wir waren ja alle klein. Aber nehmen wir diesen Moment und sagen, hey Gott, du darfst mich rütteln. Und vielleicht zerreiße ich nicht meine Kleider, das machen wir irgendwie anders. Aber ich mache es mit drin und sage, los, ich tue Buße. Zu Buße darüber, dass andere Dinge nicht mehr waren. Und ich komme zurück. Von ganzem Herzen, ganze Seele, mit all meiner Kraft, all meiner Tun, ich komme zurück zu dir. Vielen Dank für uns Beten. Und ich will dich einladen, ja, ich denke, ich habe schon ein bisschen ein bisschen spielen. Nein, wir legen den heiligen Teppich für dich. Ich will dich einladen, dass du heute Morgen Moment nimmst. Nicht, weil das Sendung jetzt emotional gepredigt hat. Nicht, weil die tolle Musik läuft. Nicht, weil du heute Sonntag oder Gottesdienst sitzt. Sondern weil es vielleicht Zeit ist, einen Moment zu nehmen und zu sagen, Herr Jesus, ich muss zurückkommen. Dass du erlaubst, dass wenn du Worte hast, die über dein Leben gesprochen wurden, und du merkst, ich bin weit über dir entfernt, dass du erlaubst, dass der Heilige Geist dir wieder vorholt und wieder vor Augen macht. Und es kann sehr schmerzhafter Prozess sein, das weiß ich. Kann auch ein erschreckender Prozess sein, wie bei dir sehen. Kann auch ein Prozess sein, dass du sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich will dich lassen. Und ich will dich einladen, dass du dann aufstehst, und dann will ich einfach von uns gehen. Jesia hat seine Kleider zerrissen und hat ganz Israel antanzen lassen, und ab heute anders. Und dann für dich heute wird man nicht zu sagen, ab heute anders. Wenn ich dich einlade, ich gebe Moment zum Nachdenken, keine rechtfertigen Entscheidungen treffen, zu bewusst sagen, ab heute anders, und wenn sich dich bitten, aufzustehen. Und du sagst, hey, das sehe ich alles nicht. Gar kein Problem, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Aber vielleicht ist heute Morgen ein Moment, wo du sagst, nein, mach jetzt anders. Und ich dann allein, dass du aufhörst, und dann will ich wieder zu leben. Jesus, wir stehen heute Morgen vor dir in dem Bewusstsein. Dass Dinge auch schief gelaufen sind. Wir bewusst sein, dass wir Dinge über unser Leben ausgesprochen haben. Aber wir nicht in diesen Dingen unterwegs sind. Dass eine Berufung da war, da ist, aber andere Dinge sind wir vor Ort entwickelt. Und Jesus, wir stehen können, wir bekennen diese Dinge. Lass es in dein Herz, Herr Jesus, es tut mir leid für die letzten Wochen, Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Ich zerreiß meine Kleider. Jesus, wir bekennen unsere Unzulänglichkeit, dass wir mehr nach einem Willen gefragt haben als nach dir. Dass uns andere Dinge wichtiger waren als die Liebe, die allumfassende Liebe zu dir. Wir bekennen es. Wir danken dir, dass auch diese Dinge an deinem Kreuz hängen. Und so stehen wir heute Morgen in dem Recht, das du für uns erworben hast, zu sagen, ab jetzt nicht mehr, ab jetzt anders. Und jetzt wollen wir unsere Fehltritte bekennen, so bekennen wir jetzt unsere Liebe zu dir. Jesus, wir lieben dich. Von ganzem Herzen. Emotionen, all meine Begeisterung. Ach, Herr Jesus, schenk uns mal Begeisterung für dich. Ich bin für Fußball, Urlaub und was alles ist, sondern für dich, Herr Jesus, dass neue Begeisterung rauskommt für dich. Jesus, mit all unserer Kraft, mit allem, was uns zur Verfügung steht, wir lieben dich. Jesus, mit unserer Zeit, du siehst, wie wir unsere Zeit eingesetzt haben. Wir sagen auch heute, all was unsere Zeit gehört dir, wie ich mit unserer Zeit. Jesus, mit unseren Finanzen, da wo wir dich vertraut haben, gehofft haben, oder anders gehandelt haben, sodass es dich nicht mehr hat, Jesus, wir sagen auch mit unseren Finanzen, wir lieben dich. Du bist unsere größte Priorität. Wir übernehmen Verantwortung vor dir. Als Familienväter, als Mutter, als Menschen, die Verantwortung tragen, im Leben, für ihn, für andere Menschen um uns herum, für die Angehörigen. Wir stehen hier, wir bekennen, dass Dinge schief gelaufen sind, aber ab jetzt nicht mehr. Und wir sagen, ab jetzt bekenne ich meine Liebe zu dir. Das, was mich letztendlich anders macht, was mich ausmacht, was meine Identität ist. Dich zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Mit all meiner Kraft. Das ist danke dafür. Wir sehen uns gleich noch ein Lied. Ich will euch immer einladen, dass wir merken, okay, ich bin so aufgestanden. Aber ich brauche noch mal jemanden, der uns einen Zuspruch, ich brauche noch jemanden, der mich betet. Das Gebet ist zum Beispiel vorne stehen, ihr wisst, wer ihr seid, ich habe euch vorhin schon angefragt. Und dann lasst euch das einmal mal zusprechen, bitte, ich bin da. Setzt nochmal alle aufstehen, wie auch immer, das wird ja. Reicht euch, wenn ich jetzt mit euch stehen. Und dann möchte ich einladen, dass ihr gerne beim nächsten Lied einfach nach vorne kommt. Das Gebet ist nämlich hier vorne. Die Dame, zu denen ihr geht, die werden alle einfach vor euch beten. Egal, ob du jetzt gestanden bist oder gesessen bist. Hier ist der Moment, wo Leute noch einmal gerufen zusprechen. Wo Leute noch einmal zusprechen, dass das, was vielleicht verschwunden gegangen ist, wieder vorkommt. Und den Rest von uns, lasst uns aufstehen. Ich habe jetzt nichts entschieden. Lasst uns aufstehen. In Einheit stehen wir vor Gott. Wir lieben uns im Moment. Ich lade euch ein. Kommt und lasst euch beten. Und Team stehen mit eurer Hand.